Medienrot-Podcast, powered by Landau Media.
Stefan Stohl ist Leiter der Unternehmenskommunikation von Danone. Zum Konzern gehören Marken wie Volvic, Actimel, Milupa oder die Fruchtzwerge. Lebensmittel und Getränke und Babynahrung sind schnell drehende Produkte. Gleichzeitig sind sie sehr unterschiedlich, wenn es um die Kommunikation zu diesen Produkten geht. Und dann geht es bei Lebensmitteln, Essen und Kochen auch immer sehr emotional zu. Wir haben also eine sehr interessante Ausgangslage für ein Gespräch mit Herrn Stohl. Und genau deshalb will ich dieses Intro kurz halten und Sie direktamente einsteigen lassen in dieses Interview. Ton ab. Herr Stohl, Sie sind verantwortlich für den Dachraum, wenn es um die Kommunikation von Danone geht. Was ich mich immer gefragt habe, kann man im Dachraum tatsächlich recht gleich kommunizieren oder müssen Sie doch sehr auf regionale Besonderheiten in den drei Ländern achten?
Es gibt schon einige Besonderheiten, wenn man Deutschland, Österreich und Schweiz sich anschaut. Und die sprachlichen Unterschiede sind da noch das Geringste. Einfach aufgrund der Größe Österreich-Schweiz im Vergleich zu Deutschland sind die Kommunikationswege andere. Sie haben eine Situation, dass gerade in Wien, aber auch in der Schweiz, die Kommunikationsleute, die entsprechenden Journalisten gut kennen, häufig vor Ort sind etc. Das gibt es in Deutschland natürlich auch, aber in geringerem Umfang. Ich habe mal in Österreich mit einer Agentur zusammengearbeitet, da hatte ich immer den Eindruck, da kennt jeder Mitarbeiter den einen Minister, der andere Mitarbeiter kennt den Staatssekretär persönlich. Also das ist schon etwas anderes in den beiden Ländern.
Wie geht man aber dann sinnvollerweise vor?
Wir haben Büros in Österreich und der Schweiz. Also wir haben in Österreich in Puch in der Nähe von Salzburg ein Büro und in Wien und in der Schweiz haben wir ein Büro in Zürich.
Und nun sind ja Lebensmittel, Essen und Kochen inzwischen sehr starke und emotionale Themen, zumindest auch in der Medienwelt. Auf der einen Seite wächst aber der Convenience-Food-Markt, auf der anderen Seite nehmen so Themen wie Veganismus, Vegetarismus, lokale Produktionsketten, Bio-Lebensmittel stark zu. Gleichzeitig ist Essen und Kochen wirklich ein starkes mediales Thema, wenn wir auch gucken, in welchen Formaten Essen und Kochen stattfindet. Podcasts, Influencerinnen, die Themen machen, Videostreaming, aber auch TV-Shows. Wie reagiert man denn in der Kommunikation auf diese aus meiner Perspektive starken Diversifizierung?
Also zunächst mal sind das natürlich große Chancen. Wenn ich mir angucke, wie die Situation vor 10, 15 Jahren war, da gab es nicht so viele Plattformen, nicht so viele Influencer, weniger Journalisten, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Also insofern sind das viele, viele Möglichkeiten zu kommunizieren, in Dialog zu treten. Das ist auf alle Fälle eine große Chance, die man als Unternehmen natürlich auch nutzen kann. Es gibt allerdings natürlich auf der anderen Seite auch, sagen wir mal, Dinge, die sich schwierig gestalten. Und Sie haben das natürlich, Sie haben es gerade auch angesprochen. Diese Debatte ist zum Teil auch sehr ideologisch aufgeladen. Das heißt, es gibt so einen Trend zu dem Gefühl, ich weiß, was richtig ist als Verbraucher, die anderen haben Unrecht. Das trifft nicht auf jeden zu, aber man sieht diese Tendenz, dass solche Debatten auch immer ein Stück weit aggressiver geführt werden. Und darauf muss man sich natürlich auch als Unternehmen einstellen. Das heißt, wir müssen sehr genau schauen, dass wir da eine gesunde Balance finden. Wir haben als Danone natürlich auch eine Vorstellung, was ist gesunde Ernährung, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsdiskussion. Aber auch da darf man natürlich niemanden vor den Kopf stoßen. Das heißt, man muss sehr sensibel vorgehen, sehr gut erklären. Dritter Punkt, diese kritische Aufmerksamkeit, die es in der Öffentlichkeit gibt, bedeutet natürlich auch, dass es Krisen und schwierige Situationen einfach häufiger gibt. Vor 10, 15 Jahren gab es kaum NGOs, die sich mit den Themen Ernährung so intensiv auseinandergesetzt haben wie heute. Das heißt, man arbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit öfter mal im Krisenmodus, als das früher der Fall war und muss sich natürlich auch, was Erfahrung und Kompetenzen im Team betrifft, auf sowas einstellen.
Wenn ich Sie jetzt bitte, ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern, würde ich mich freuen, wenn Sie es auch tun. Was funktioniert eigentlich besser? Das Produkt wird von einem Social Media Star in die Kamera gehalten und dann wird dazu ein bisschen was erzählt? Oder ist die transparente Produktplatzierung zum Beispiel in einem YouTube-Video am Ende des Tages viel nachhaltiger aus Ihrer Perspektive?
Ich glaube, da gibt es nicht die einfache Antwort. Das hängt am Ende vom Produkt ab. Wenn ich dran denke, dass wir zum Beispiel Säuglingsnahrung haben, die von Forschern in Jahren entwickelt worden sind, wo es sehr starke Reglementierung gibt, was man überhaupt sagen darf. Und das vergleiche mit einem Proteintrink, der vor allen Dingen gut schmecken soll und auch so ein bisschen lifestyleig ist, dann sind das komplett unterschiedliche Produkte. Und für jedes Produkt muss man dann den entsprechenden Kommunikationskanal finden und auch schauen, wie man ihn dort am besten platziert.
Ich habe mal mit jemandem vom Schweizer Tourismusverband gesprochen und habe dem auch so ein bisschen, na, ich würde sagen, ich war relativ direkt in meiner Frage. Ich wollte wissen, ob eine Doku zum Beispiel über die Schweizer Alpen bei Dreisat oder Arte eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit generieren, als regelmäßig mit Influencerinnen und Influencern zusammenzuarbeiten. Ist das bei Ihnen vielleicht auch noch so, dass Lebensmittel am Ende des Tages aufgrund von Menge und Größenordnung und Reichweite im Fernsehen dann doch noch besser platziert sind, als wir uns das vielleicht manchmal in den digitalen Medien so vorstellen?
Naja, die digitalen Medien bieten natürlich Möglichkeiten, die sie in der Breite mit Fernsehen oder dem Radio nicht haben. Ich gehe mal von einem Konsumenten aus, von einem Joghurt von uns. Da gibt es Konsumenten, die interessieren sich eher für das Thema Geschmack. Dann gibt es andere, die interessieren sich für die Zuckerreduktion, die wir vornehmen. Der dritte interessiert sich eher für das Thema Verpackung und Nachhaltigkeit. Die kann man natürlich digital viel gezielter auch ansprechen. Mit dem Fernsehen können Sie natürlich in die Breite gehen und erzeugen natürlich auch nochmal eine andere Relevanz. Also Sie können die Marke dann natürlich nochmal anders aufladen, als es mit einer gezielten kleinen digitalen Kampagne möglich ist. So leid es mir tut, die einfache Antwort auch dort nicht. Es gibt Vorteile auf der digitalen Seite. Fernsehen bietet gerade bei Produkten, die eine größere Zielgruppe hat, natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten.
Völlig okay, wenn wir hier nicht mit einfachen Antworten um uns schmeißen. Vielen Dank dafür. Danone hat zahlreiche Produkte, Produktmarken und Bereiche. Wie entstehen für all diese Produkte eigentlich die medialen Inhalte?
Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Produkte wie Säuglingsmilchen oder Produkte für frühgeborene Kinder, medizinische Produkte. Da entstehen die Inhalte, die Kommunikationsinhalte auf eine ganz andere Art als bei Produkten, die sich jetzt schnell drehen, die Sie im Supermarkt überall finden. Vereinfacht gesagt, bei Säuglingsmilchen zum Beispiel geht es darum, dem Konsumenten, der Mutter, die nach etwas sucht, was möglichst nah an der Muttermilch ist, weil das ist der Goldstandard, sie darüber zu informieren, wie unsere Milch im Vergleich dazu eben abschneidet. Welche Ingredienzien sind dort vorhanden? Auf was kann sie sich qualitätsseitig verlassen? Wie viel Forschung ist da eingeflossen? Wir haben rund 400 Forscher in unserem Forschungszentrum in diesem Bereich. Das gilt es zu erklären, weil das am Ende auch die Kaufentscheidung beeinflusst und das auch das ist, was eine Mutter, in den seltenen Fällen auch mal ein Vater, wirklich interessiert. Da geht es auch um die Kommunikation von klinischen Studien. Man muss sich vorstellen, ein neues Produkt in diesem Bereich, das kann man vergleichen mit einem pharmazeutischen Produkt, das dauert bis zu 10 Jahren, bis es von der Grundidee über die ersten präklinischen Studien bis hin dann zu Sicherheitsstudien etc. dann im Regal steht. Ganz anders ist es natürlich bei Produkten wie Joghurt, bei Proteintrinks, bei bestimmten Wasserangeboten. Auch da ist das Thema Qualität natürlich groß, aber da geht es vor allen Dingen natürlich darum zu schauen, was sind die Trends am Markt, was erwartet der Konsument ganz konkret von einem Produkt. Soll es auf dem Weg zur Arbeit verzehrt werden? Ist es eher für den gemütlichen Moment zu Hause gedacht? Und von da aus werden dann natürlich die entsprechenden Inhalte vom Marketing oder von der PR entwickelt. Wir erleben in den letzten Jahren, dass dabei immer stärker diese Themen Nachhaltigkeit eine Rolle spielen. Und dem sind wir natürlich auch als Danone verpflichtet und sind sehr, sehr aktiv in diesem Bereich auch.
Was mir da gerade noch als Zwischenfrage wieder einfällt, ich habe mal gehört, dass die Produktzyklen bei Digitalkameras inzwischen nur noch ein halbes Jahr lang sind. Ist das bei Lebensmitteln, bei trendigen Lebensmitteln inzwischen auch so schnelllebig? Oder kann man da sagen, naja, dann hat man aber schon 2-3 Jahre ein Produkt am Markt. Gerne will man es wahrscheinlich länger am Markt halten, aber ändern sich da Trends schnell oder ist das schon, sind 2-3 Jahre schon okay?
Das ist tatsächlich von Fall zu Fall sehr, sehr verschieden. Sie haben ja Trends, Sie haben Megatrends, Sie haben kurzfristige Moden und je nachdem, wie man dann darauf reagiert, ist es unter Umständen, muss man innerhalb von 6 Monaten am Markt sein. Manchmal reicht dann vielleicht auch 1 oder 2 Jahre.
Corona ist auch eine Zeit des dezentralen Arbeitens. Also ich sitze jetzt zum Beispiel gerade im Homeoffice, während ich mit Ihnen dieses Interview führe. Ist in Ihrem Kommunikationsteam das auch möglich und wie haben Sie das umgesetzt und wo haben sich womöglich auch die Grenzen dessen aufgetan?
In gewisser Weise arbeiten wir schon immer dezentral. Wir haben Büros in Frankfurt, in Erlangen, in München, in Zürich, in Wien, in Puch. Also insofern ist dieses dezentrale Arbeiten für uns in gewisser Weise Normalität. Aber es gibt mindestens 3 Dinge, die mir spontan einfallen, die eben so leicht nicht möglich sind. Und da wird man am Ende doch darauf angewiesen sein, wieder zusammenzukommen und ganz klassisch im Büro sich auszutauschen. Das eine, wenn man Strategie-Meetings macht, Brainstormings dazu. Da braucht man die schnelle Interaktion. Da braucht man mal die Flipchart, den Metaplaner, wo man was hinskribbelt. Das geht zwar alles mittlerweile auch bei den Visios oder WebExes oder Zoom-Angeboten, aber es ist was anderes, wenn man vor Ort ist. Das Zweite, dieser klassische Austausch an der Kaffeemaschine, dass man einfach mal auf dem Weg eine Information bekommt, die vielleicht gar nicht im ersten Moment so relevant ist, aber nach einem Tag beginnt, Relevanz zu entwickeln. Das fällt natürlich auch weg. Man macht keine WebEx einfach nur mal, um sich 2 Minuten auf einen Kaffee auszutauschen. Auch das habe ich gemerkt in den Monaten, wo wir Homeoffice hatten, hat ein bisschen zugenommen, aber das wird nie das Gleiche sein. Dritter Aspekt für mich, wir haben bei Danone eine relativ einmalige Kultur. Ich habe auf Agenturseite für viele Unternehmen gearbeitet. Bei Danone ist es schon sehr besonders. Es ist eine sehr offene Kultur. Jeder sagt, was er denkt. Sehr flache Hierarchien, sehr, sehr flexibles Arbeiten. Nicht nur bei mir im Team, sondern generell. Diese Kultur muss man erleben. Die kann man nicht über eine WebEx mitteilen und hoffen, dass die dann bei dem anderen landet. Da muss man wirklich den persönlichen, physischen Austausch haben. Und ich glaube, das sind so Aspekte, wo man dann am Ende auch schauen wird, was ist wirklich dezentral und in der Homeoffice, in Homeoffice zu machen, beziehungsweise wo braucht man wirklich die Arbeit und die Treffen vor Ort.
Wie ich also raushöre, wird sich das zumindest, wenn wir eines Tages doch ohne Corona wieder sein werden, nochmal überprüfen lassen müssen, was man vielleicht aus dieser Zeit mitnehmen kann und was aber sich auch vielleicht, ja, wie vorher doch nochmal wieder etablieren muss?
Wir sind gerade dabei, uns genau das anzuschauen, was kann man an guten Dingen mitnehmen. Wir haben eine große Umfrage bei uns im Unternehmen gemacht, einfach mal um zu schauen, wie so die Gemengelage ist. Und das überwältigende Feedback war, Homeoffice ist gut, Flexibilisierung ist gut, aber wir brauchen auch sozusagen die Meetings vor Ort, die Treffen, den Austausch an der Kaffeemaschine. Und da muss man einfach einen neuen Weg sicherlich finden für die Zeit nach Corona.
Und nun hatten wir schon ein bisschen zu Beginn unseres Gesprächs das Thema Diversifizierung. Letztendlich sind Lebensmittel und Essen aber auch immer im Mittelpunkt von aktivistischer Arbeit. Auch darüber haben wir schon ganz kurz gesprochen. Vielleicht können wir da aber noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Aktivismus kann ja auch hart schmerzhaft für so eigene Marken sein. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen erklären, wie Sie mit solchen Krisen umgehen?
Tatsächlich sind Krisen oder sagen wir mal, aufgeheizte Dialoge im besten Fall mittlerweile häufiger als früher. Das hängt einfach damit zusammen, dass das Thema Ernährung viel mehr in den Fokus der gesamten Gesellschaft gerückt ist. Ich glaube, und das ist unser Herangehen und das hat sich auch in der Vergangenheit bezahlt gemacht, dass es gut ist, schnell und transparent zu informieren, auch auf Interviews zu reagieren, sich also nicht wegzuducken, auch wenn es mal wehtut. Ich glaube, es ist einfach besser, wenn man einem Unternehmen ein Gesicht gibt. Es ist viel besser, als ein anonymes Statement einfach verlesen zu lassen oder was mitunter Unternehmen ja auch tun, gar nichts zu sagen. Zusätzlich ist es auch noch so dass wir in den letzten Jahren unter unserem neuen CEO extrem viel getan haben im Bereich Nachhaltigkeit. Also unsere Wassermarken Volvic, Evian sind CO2-neutral. Volvic wird nur in recyceltem Plastik abgefüllt. Wir haben Werke, die CO2-neutral sind. Wir haben eine große Zuckerreduktionsstrategie. Zum Beispiel bei Fruchtzwergen ist der Zuckergehalt um 40% ungefähr gesenkt worden. All das macht sich natürlich auch in den Diskussionen dann, wenn es zur Krise kommt, bezahlt. Weil dann kann man erklären, man kann auch mal mit breiter Brust vor die Kamera gehen und einfach auch diese guten Dinge schildern. Das hilft am Ende natürlich auch.
Das heißt, indem man sich verändert, hat man auch gleich wieder im besten Fall die Argumente auf seiner Seite.
Indem man sich verändert, hat man die Argumente auf seiner Seite und man ist ja auch Mensch. Und wenn ich von einer Sache überzeugt bin und weiß, wir machen vielleicht nicht alles richtig, aber wir machen vieles richtig und wir sind auf einem guten Weg, dann gibt mir das natürlich vor der Kamera auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn ich auf schwierige Fragen antworten muss, auf die ich mitunter vielleicht auch nicht immer die Antwort habe, aber zumindest die Tendenz aufzeigen kann, wohin die Reise geht.
Danke für das Stichwort Mensch, weil wir sind jetzt quasi am Schluss unseres kurzen und kleinen Interviews. Und da werde ich gern menschlich beziehungsweise gern persönlich. Mich interessiert eigentlich fast immer, welchen beruflichen Weg hat Sie bis zu dieser Position gebracht, auf der Sie heute sitzen und wir miteinander telefonieren dürfen.
Also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit und für die Einladung. Ich habe in meinem ersten Leben tatsächlich Literatur und Philosophie studiert und habe dann, das war damals durchaus Usus, als freier Journalist mich über Wasser gehalten und eine Zeit lang in dem Bereich gearbeitet und habe dann auf einer Veranstaltung jemand von der Kommunikationsagentur getroffen. Kam da zum ersten Mal in Kontakt auch an die vielen Möglichkeiten, die die PR dann bietet, einfach als Job, Pressereisen organisieren, nicht nur Texten, Konzepte erstellen, Krisenkommunikation. Also dieses gesamte Riesenportfolio an Möglichkeiten, die man dann hat, um ja neue Erfahrungen auch zu machen, fand ich spannend. Und ich bin dann zu verschiedenen Agenturen gewechselt, einige deutsche, aber auch internationale. Und habe da spannende Erfahrungen gemacht, viele, viele spannende Dinge gelernt, war allerdings dann auch in Projekten drin. Da ging es ganz konkret um den Verkauf von 100.000 Wohnungen in Deutschland. Das waren Projekte, die gingen von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr Abend. Und als dann der erste Tinnitus sich meldete und das Pfeifen auch nicht wegging, habe ich gedacht, naja, überleg mal, ob das alles so das Richtige ist, zumal es bei Agenturen auch oft so ist, dass man am Ende ausführendes Organ ist. Man ist in dem Prozess, wo die Strategien entwickelt werden, wo es eigentlich auch schon darum geht, Kommunikation zu denken, in der Regel weiter weg. Diese beiden Punkte haben mich dann dazu veranlasst, auf Unternehmensseite zu wechseln und ich bin jetzt seit rund 15 Jahren bei Danone, habe keine Minute bereut, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass Danone wirklich in den letzten Jahren sich verändert, extrem auf das Thema Nachhaltigkeit, extrem auf das Thema Gesundheit geht. Und ich glaube, wir sind da ganz gut aufgestellt und ich schaue den nächsten 10 Jahren mit großem Interesse und großer Spannung entgegen.
Herr Stohl, eigentlich müsste ich jetzt auf Wiederhören sagen, gleichzeitig haben Sie mir aber auch noch eine Steilvorlage geliefert. Es soll ja angeblich so sein, dass Elon Musk bei Tesla beschlossen hat, dass es keine Kommunikationsabteilung mehr gibt. Das würde ja dem widersprechen, was Sie jetzt zum Schluss gesagt haben. Also eines Tages, also in 10 Jahren, könnte, wenn das Projekt oder die Idee von Elon Musk Schule macht, dann könnte Ihr Job ad absurdum geführt sein.
Ich glaube, dass wir uns in 10 Jahren wieder treffen könnten, wenn Sie denn wollen würden. Ich glaube tatsächlich, dass diese charismatische Figur von Elon Musk in bestimmten Momenten tatsächlich funktionieren kann wie eine klassische Unternehmenskommunikation und sozusagen auch über die Leerstellen, wenn denn keine Unternehmenskommunikation da ist, hinweghelfen kann. Ich glaube aber, und das werden wir dann auch sehen, wenn dieses Werk denn tatsächlich in Deutschland gebaut wird, dass Unternehmenskommunikation ganz konkret nötig sein wird. Denn es funktioniert nicht einfach nur, die große Vision zu präsentieren, sondern man muss dann in den kontinuierlichen Dialog eintreten, man muss dann die Menschen vor Ort überzeugen und am Ende muss man auch gerade in einem Autofahrerland wie Deutschland die Menschen davon zu überzeugen, nicht mehr VW, BMW, Mercedes und Audi zu fahren, sondern in größerer Zahl auf einen Tesla umzusteigen. Und da kann der Visionär eine Rolle spielen. Aber am Ende wird es auch gerade in einem durchaus industriekritischen Land wie Deutschland immer nötig sein, die Details zu erklären und in einem kontinuierlichen Dialog zu sein. Und das wird ein Mensch nie leisten können.
Herr Stuhl, Ihr Wort in Gottes Ohr. Jetzt an dieser Stelle dann aber doch ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und natürlich bleiben Sie gesund.
Ich danke Ihnen, wünsche ich Ihnen auch.
Der Medienrot Podcast, powered by Landau Media.